Meine Predigt habe ich überschrieben mit In der Hand von Terroristen. Aber es geht nicht um Politik, weil wir in der Gemeinde keine Politik machen. Es geht um ein Gleichnis, um ein Bibelwort in unserer guten alten Lutherbibel auf der Seite 83 im Neuen Testament, Markus 12, Vers 1. Bis 12. Luther hat es überschrieben mit Gleichnis von den Weingärtnern. Ich lese Markus 12, 1 bis 12. Und er fing an, zu ihnen durch Gleichnisse zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und tat ihn aus den Weingärtnern und zog über Land. Und sandte einen Knecht, da die Zeit kam, zu den Weingärtnern, dass er von den Weingärtnern nehme, von der Frucht des Weinbergs. Sie nahmen ihn aber und stäubten ihn und ließen ihn leer von sich. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Demselben zerwarfen sie den Kopf mit Steinen und ließen ihn geschmäht von sich. Abermals sandte er einen anderen, denselben töteten sie, und viele andere, etliche stäubten sie, etliche töteten sie. Da hatte er noch einen einigen Sohn, der war ihm lieb. Den sandte er zum Letzten auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Aber dieselben Weingärtner sprachen untereinander: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr auch nicht gelesen, diese Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein worden. Von dem Herrn ist das geschehen und es ist wunderbarlich vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, wie sie ihn griffen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie vernahmen, dass er auf sie dieses Gleichnis geredet hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Aus den Versen vor unserem Text wissen wir, dass Jesus zu den Hohepriestern, zu den Schriftgelehrten und zu den Ältesten geredet hatte. Das waren die theologischen Führer und Verantwortlichen des Volkes Israel. Und diese Leute fragten sich, aus was für einer Macht heraus Jesus gepredigt und Wunder getan hatte. Denn das Wirken Jesu und seine Klarheit, mit der er gepredigt hat und den Menschen den Spiegel vor Augen gehalten hat, das war sehr beeindruckend. Auch hat Jesus die Verantwortlichen des Volkes Israel mit seinen kritischen Fragen und Anklagen immer in Frage gestellt. Und das hat sie natürlich sehr geärgert und das verstehe ich auch. Denn wer will schon gerne mit der Wahrheit konfrontiert werden, die uns hinterfragt und kritisiert und die uns bloßstellt? Und so steht am Anfang von Markus 12, und er fing an, zu ihnen durch Gleichnisse zu reden. Das heißt, er redet nicht mehr direkt, sondern in Bildern, in Gleichnissen, in frei erfundenen Geschichten, mit denen Jesus seinen Zuhörern eine wichtige Wahrheit nahebringen will, ohne sie direkt beim Namen zu nennen. Jesus will auf Missverständnisse und Missstände aufmerksam machen, die wir unbedingt verstehen und ändern müssen. Und so ist das auch heute in unserem Gleichnis von den Weingärtnern. Das Gleichnis gibt es übrigens auch in Matthäus 21, 33 bis 46 und Lukas 20, Vers 9 bis 19. Und mein erster Punkt lautet: Unser Leben ist ein Leben im Weinberg Gottes. Ich lese nochmal Markus 12, 1. Und er fing an, zu ihnen durch Gleichnisse zu reden. Ein Mensch pflanzete einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und tat ihn aus den Weingärtnern und zog über Land. Es ist von einem Weinberg die Rede. Dieser Weinberg war in einem wunderbaren Zustand. Er hatte einen Zaun, um ihn zu schützen. Der harte Boden war darauf vorbereitet, die besten Weinsorten wachsen zu lassen. Die Traubenstöcke waren liebevoll gepflanzt und angebunden, damit sie so viel wie möglich Frucht bringen konnten. Jeder in Israel wusste, was für eine Arbeit das war, einen fruchtbaren Weinberg anzulegen in diesem trockenen und steinigen Boden. Dann hat man eine Kelter gegraben, damit die Trauben später gepresst werden konnten und der beste Traubensaft gewonnen werden konnte. Auch von einem Turm ist die Rede, von dem aus die Wächter den ganzen Weinberg beobachten und überwachen konnten, damit kein Fremder diesen Weinberg betreten konnte. Und so war der Weinberg in einem Top-Zustand. Alles war darauf vorbereitet, viel Frucht zu bringen. Und der Besitzer des Weinbergs gibt diesen Weinberg in die Hände von Pächtern. Und es wird mit den Pächtern ausgemacht, dass sie einen großen Teil der Ernte für sich behalten dürfen, auch wenn ihnen der Weinberg nicht gehört. Aber der Besitzer des Weinbergs wollte, dass es den Pächtern in seinem Weinberg gut geht. Der Besitzer wollte nur einen Pachtzins für sich haben und er freute sich schon auf die Erntezeit, wenn er seinen Anteil holen konnte. Und die Frage ist jetzt, was ist der Weinberg, wer sind die Weingärtner und wer ist der Besitzer des Weinbergs? Der Besitzer des Weinbergs ist Gott selber. Gott hat diese Welt, seinen Weinberg, wunderbar gemacht. Gottes Schöpfung ist an Perfektion nicht zu überbieten. Als Gott diese Welt erschaffen hat, da sagte er selber, dass es sehr gut war, was er gemacht hat. Gott hat uns Menschen einen wunderbaren Weinberg zur Verfügung gestellt, in dem wir leben können. Und jetzt ist die Frage, was machen wir im Weinberg Gottes hier auf dieser Erde? Wie leben wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat an Gaben und an Fähigkeiten und an Möglichkeiten, die jeder von uns bekommen hat? Das große Problem der Menschheit ist seit dem Sündenfall in 1. Mose 3, dass der Mensch versucht, sein Leben ohne Gott zu leben. Wir versuchen Gott das zu nehmen, was er uns geliehen hat, weil wir glauben, wir können es besser ohne ihn machen. Wir glauben, dass wir besser ohne ihn regieren und ohne ihn leben können und ohne ihn unsere Ziele erreichen können. Wir glauben auch, dass alles auf dieser Welt uns gehört. Der Besitzer des Weinbergs, Gott selber, den haben wir nicht in unsere Überlegungen mit einbezogen. Und so wundern wir uns, warum in dieser Welt alles kaputt geht und so sinnlos geworden ist. Und während wir hier im Weinberg Gottes leben und arbeiten und Gottes Worte und seine Gebote ignorieren, da lesen wir am Ende von Markus 12, Vers 1, dass der Besitzer des Weinbergs über Land zog. Gott zog über Land. Beim Gleichnis von den anvertrauten Pfunden in Lukas 19, Vers 11 ist von einem fernen Land die Rede. Damit ist der Himmel gemeint. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und auch wenn Gott weit weg erscheint, so sieht doch Gott alles, was in seinem Weinberg passiert. Und es gibt nichts, was wir vor den Augen Gottes verbergen könnten. Mein zweiter Punkt, Leben ohne Dankbarkeit und Gottesfurcht. Markus 12, Vers 2, und sandte seinen Knecht, da die Zeit kam, zu den Weingärtnern, dass er von den Weingärtnern nehme von der Frucht des Weinbergs. Der Besitzer des Weinbergs, Gott selber, schickt seine Knechte, seine Propheten, seine Prediger, seine Diener, um sich seinen Anteil an der Frucht des Weinbergs zu holen. Eigentlich wäre das eine tolle Möglichkeit gewesen, dem großzügigen Besitzer des Weinbergs zu danken, dass die Weingärtner den größten Teil der Ernte für sich behalten durften. Aber die Weingärtner sind gierig geworden. Sie haben vergessen, dass alles ihnen geliehen ist und ihnen gar nicht gehört. Die Weingärtner lebten so in dem gepachteten Weinberg, als ob alles ihnen gehören würde. Als ob es den Besitzer des Weinbergs gar nicht gäbe. Und deshalb beginnen sie gegen den Besitzer des Weinbergs, gegen Gott selber zu rebellieren, zu kämpfen. Und so lesen wir weiter in Markus 12, Vers 3. Sie nahmen ihn aber und stäubten ihn und ließen ihn leer von sich. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Demselben zerwarfen sie den Kopf mit Steinen und ließen ihn geschmäht von sich. Abermals sandte er einen anderen. Denselben töteten sie und viele andere. Etliche stäubten sie, etliche töteten sie. Was ist das doch für eine furchtbare Geschichte? Der Besitzer des Weinbergs schickt immer wieder andere Leute zu seinem Weinberg, um die Weingärtner an den großzügigen Gelber des Weinbergs zu erinnern. Aber die Weingärtner haben vollkommen vergessen, dass ihnen dieses tolle Leben geschenkt wurde. Die Weingärtner haben Gott, den Schöpfer, vergessen. Die Weingärtner haben vergessen, dass sie alles, was sie tun, vor Gott verantworten müssen. Und so sind die Weingärtner Gott gegenüber oder dem Besitzer des Weinbergs gegenüber überaus blutrünstig, grausam, hinterhältig und gemein. Die Knechte und die Boten Gottes werden auf brutalste Weise verfolgt. Die Boten Gottes sind Propheten, Prediger und Diener Gottes. Es kommt zu schlimmsten Misshandlungen, zu regelrechten Folterungen. Angefangen hat es mit höhnischen Sprechchören. Denn die Boten, die der Herr des Weinbergs geschickt hat, wurden beschimpft, geschmäht und verleumdet. Sie wurden mit leeren Händen zurückgeschickt. Kein Dank, keine Pacht, kein freundlicher Empfang. Im Gegenteil. Die Weingärtner wollen sich vom Besitzer des Weinbergs befreien. Und dann flogen die Fäuste mitten ins Gesicht. Einen Boten zerschlugen die Weingärtner den Kopf mit Steinen, wird uns berichtet. Der nächste Bote wurde umgebracht. So geht die Welt bis heute mit den Boten Gottes um. Aber der Besitzer des Weinbergs wird nicht müde, immer und immer wieder neue Leute zu schicken, damit die Weingärtner die Gelegenheit haben, ihr falsches Handeln zu hinterfragen und sich an ihre Verantwortung Gott gegenüber zu erinnern, der ihnen diesen Weinberg gegeben hat. Doch die Weingärtner hörten nicht auf das Werben Gottes, auf das Werben des Schöpfers des Weinbergs. Sie lehnten ihn ab. Das ist auch das, was Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Gott weiß doch ganz genau, dass wir ohne seine Hilfe, ohne seine Vergebung und ohne seine Gnade am Leben kaputt gehen. Deshalb geht uns Gott nach, solange wir leben. Er will uns unter seine Fittiche nehmen, schützen, wie eine Henne ihre Küken schützt. Gott will uns gerne bewahren und er will uns gerne vergeben, wenn wir endlich bereit sind, Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Aber das Tragische auch in unserem Gleichnis war, ihr habt nicht gewollt. Und Gott drängt sich keinem auf. Gott braucht uns nicht. Wir brauchen Gott und seine Gnade. Wir brauchen das mehr, als wir es verstanden haben oder uns vorstellen können. Denn ohne Gott wissen wir doch nicht, was uns gut tut oder schadet. Ohne Gott leben wir unter der Macht Satans, der Herr dieser Welt ist, sagt die Bibel. Und der uns dafür blind macht, dass wir uns einmal alle vor Gott verantworten müssen. Denn wer am Ende seines Lebens keine Vergebung hat, der kommt ganz sicher in die Hölle. Daran lässt die Bibel und Jesus keinen Zweifel. Denn nur Jesus hat nach Offenbarung 1, Vers 18 die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, nur Jesus entscheidet, ganz alleine, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Und Jesus entscheidet das anhand deiner Bereitschaft zur Buße und Umkehr zu Gott. Nur wer bereit war, Jesus um Vergebung seiner Schuld zu bitten und Jesus anzunehmen, der kommt in den Himmel. Das ist doch klar, in der Bibel so klar wie noch was. Deshalb müssen sich die Menschen demütigen vor Gott, um Buße zu tun. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Kommen wir zurück zum Gleichnis. Gott, der Besitzer des Weinbergs, hat uns diese wunderbare Welt gegeben, damit wir ihn erkennen können. Gott hat uns diesen herrlichen Planeten anvertraut. Diese Welt mit Seen und Bergen, diese Welt mit ihrer wunderbaren Natur, mit Sommer und Winter und Herbst und Frühling. Was ist das doch für ein tolles Leben, das uns Gott hier auf dieser Welt geschenkt hat? Und wir sind wie die Pächter in unserem Gleichnis, nur für kurze Zeit auf dieser Erde. Ist uns das bewusst? Oder haben wir das vergessen? Alles, was wir haben, jeden Tag, den wir aufstehen und genießen, ist eine Leihgabe Gottes. Wir sind nur kurze Zeit im Weinberg Gottes und dann gehen wir wieder. Anders kann man das begrenzte Leben auf dieser Welt doch gar nicht verstehen. Unser Leben ist eine Leihgabe Gottes, die wir am Ende vor Gott verantworten müssen. Und das Furchtbare ist, dass wir alle von den ersten Tagen unseres Lebens an das nicht verstehen wollen. Dass von allem, was wir haben, gar nichts uns gehört. Habt ihr verstanden? Alles, was wir haben, ist uns als großzügige, liebevolle Gabe unseres Herrn gegeben. Aller Besitz, alle Begabung, deine Zeit, dein Geld, Gott gibt es dir leihweise. Was wir haben, gehört uns gar nicht. Schwaber sagt, das ist nicht unsere Sache. Das gehört uns nicht. Wie oft sagen wir, das gehört mir, das ist meine Sache. Darüber entscheide ich. Darüber verfüge ich, das gehört mir. Wir alle kennen diese Worte. Mein Bauch gehört mir. Mein Denken gehört mir. Mein Geld gehört mir. Meine Lust gehört mir. Mein Leben gehört mir. Damit kann ich tun, was ich will. Wissen wir eigentlich, dass alles, was wir haben, selbst unsere Gefühle, alles kommt von Gott? Und Gott wird uns einmal fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du mit deiner Zeit und deinem Geld und deinen Gaben gemacht? Wer eine große Begabung von Gott geschenkt bekommen hat, der hat dafür vor Gott auch eine große Verantwortung. Denn alles, was wir haben, gehört uns gar nicht. Es ist eine Leihgabe Gottes. Wissen wir das? Du kannst auf keinen Fall hier leben, ohne nicht alles, was du tust und machst, vor Gott verantworten zu müssen. Das geht nicht. Und Gott wird dich einmal fragen, wie ist die Frucht in deinem Leben? Gott wird dich fragen, was hast du mit meinen Gaben gemacht, die ich dir ausgeliehen habe? Schauen wir uns noch einmal die Weingärten in unserem Gleichnis an. Wie machen das die Weingärtner? Sie sagen, wir haben das verdient. Wir wollen das, was wir geerntet haben, selber für uns haben. Wir wollen den Lohn unserer Arbeit für uns selber haben und genießen. Heute gibt es ja viele Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben und die von Gott nichts wissen wollen. Sie wollen ihre Ruhe haben. Sie wollen nichts hören von der Verantwortung vor Gott. Sie wollen ihr Leben selber gestalten. Sie wollen selber sagen sogar, was gut und böse ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass alle Menschen auf dieser Erde ihr Leben vor Gott verantworten müssen. Wir stehen mit unserem beschränkten irdischen Leben vor dem lebendigen und heiligen Gott. Und Gott wird uns richten, wenn wir ohne Jesus gelebt haben. Gott wird uns fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht, mit dem Teil des Weinbergs, den ich dir gegeben habe? Matthäus 12, 36 spricht davon, dass wir am jüngsten Gericht über jedes unnütze Wort vor Gott Rechenschaft geben müssen. Noch haben wir Frieden in unserem Land. Aber was machen wir mit dieser Friedenszeit? Wie nutzen wir den Frieden, in dem wir leben, um im Weinberg Gottes zu arbeiten und Frucht zu bringen? Vielleicht sagen wir, wir haben das Kapital, das wir hatten, vermehrt. Wir haben Häuser gebaut. Wir haben das, was wir hatten, gut angelegt. Meinen wir, das genügt, wenn wir vor Gott stehen? Was hören wir denn an den Gräbern der Menschen bei den Beerdigungen? Er hat immer gearbeitet. Er war ein guter Vater und Ehemann oder Ehefrau. Er hat immer seine Pflicht erfüllt. Er hat immer für seine Familie gelebt. Meinen wir, dass das genügt? Die Frage ist doch, was sucht Gott für eine Frucht bei uns? Wisst ihr, Gott wacht leidenschaftlich darüber, dass wir nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Wissen wir das? Gott will nicht, dass wir uns selber suchen. Gott will nicht, dass wir danach fragen, was für uns dabei herauskommt oder was ich dabei empfinde. Es geht nicht darum zu fragen, wo habe ich dabei Erfüllung? Was befriedigt meine Lust und mein Verlangen? Wo werde ich glücklich? Danach fragt Jesus nicht. Jesus sagt in Matthäus 16, 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Frucht ist, wenn ich mein Leben und meine Bedürfnisse und meine Ziele hinten anstelle und Jesus den ersten Platz in meinem Leben gebe. Und damit kämpfen wir doch jeden Tag, ich und du auch. Dann und nur dann werde ich das wirkliche Leben finden. So hat es Jesus versprochen und so ist es tatsächlich. Ein Leben, das uns mehr befriedigt als jedes eigensüchtige Leben. Wirklich glücklich bin ich, wenn ich Frucht bringen darf und kann für Gott und sein Reich. Deshalb lehne dich nicht wie die Weingärtner gegen Gott auf, wie die Weingärtner. Auch wenn das heute so gut wie alle Menschen machen. Menschen wollen nicht, dass sie für ihr Leben zur Rechenschaft gezogen werden. Menschen sagen oft, ich bin keinem Gott verantwortlich. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge Satans. Gott duldet es nicht, dass wir wie die egoistischen Pächter in seinem Weinberg leben und immer nur in die eigene Tasche wirtschaften. Wir können nicht sagen, dass ich nur mich und mir gehöre. Das stimmt nicht. Das lässt Gott nicht gelten. Das ist eine Lüge des Teufels. Denn wir alle müssen unser Leben immer vor Gott verantworten. Und das gilt für alle Menschen gleichermaßen. Auch wenn die Menschen damals wie heute das nicht hören wollen. Aber damit ist Gott noch nicht am Ende im Werben um die Weingärtner, die ihn gar nicht mehr haben wollen. Obwohl der ganze Weinberg ihnen geschenkt wurde von Gott und anvertraut wurde. Mein dritter Punkt. Gott gibt sein Liebstes, um uns zu erlösen. Markus 12, Vers 6. Da hatte er noch einen einigen oder einzigen Sohn, der war ihm lieb. Den sandte er zum Letzten auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Gott schickt seinen Sohn, Jesus Christus, als den ultimativen Liebesbeweis Gottes. Es war sein einziger Sohn. Es war das Liebste, was Gott hatte. Denn Gott will nicht, dass die verblendeten Weingärtner an ihrem Stolz und Hochmut zugrunde gehen. Gott will nicht, dass die Weingärtner aufgrund ihrer Ablehnung Gott gegenüber in die Hölle kommen. Dabei geht es Gott nicht nur um den Pachtzins, ihn einzutreiben. Denn Gott weiß sehr wohl, dass wir mit dem Wenigen, was wir ihm geben können, das niemals zurückgeben können, was er uns gegeben hat. Und so kommt Jesus auf diese Erde und er lebt auf dieser Erde, die er selber erschaffen hat. Und die Weingärtner verstehen immer noch nicht, dass er ihnen nur helfen will. Ihnen vergeben will, ihnen ewiges Leben schenken will. Und so lesen wir in unserem Gleichnis Markus 12, Vers 7. Aber dieselben Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn heraus aus dem Weinberg. Jesus, der Erbe, wird umgebracht. Es fließt Blut, weil die Menschen wie immer sich das holen, was ihnen gar nicht gehört. Der Weinberg war in der Hand von Terroristen, die ihn ungerechtfertigt besetzt halten. Die Weingärtner haben den ganzen Weinberg von Gott bekommen. Sie haben dieses Leben als Geschenk erhalten. Aber sie waren dennoch nicht bereit, Gott zu dienen, für ihn zu leben. Sie sagten, wir wollen das selber machen. Wir wollen selber bestimmen, was läuft. Wir wissen selber, was uns gut tut oder schadet. Wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche. Und so bringen sie Jesus um und sie werfen Jesus aus dem Weinberg ihres Lebens. Und dann stellt Jesus in Markus 12, Vers 9 die Frage, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Es geht hier um die sehr ernste Frage, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Was wird mit denen passieren, die Jesus nicht in ihrem Leben haben wollen? Was wird mit denen passieren, die nicht bereit sind, Buße zu tun und Jesus als ihren Herrn und Heiland anzunehmen? Hier stehen, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Hier ist vom zweiten Kommen Jesu die Rede. Wir lesen davon zum Beispiel in 2. Thessaloniker 1, Vers 7 bis 9. Wenn nun der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel, samt den Engeln seiner Kraft und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und über die, so nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi, welche werden Pein leiden, das ewige Verderben von dem Angesichte des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Jesus kommt, um die Weingärtner umzubringen, die ihn abgelehnt haben. Das sind die Menschen, die nicht bereit waren, Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Und der Weinberg wird anderen gegeben, die bereit waren, sich zu demütigen und um Vergebung zu bitten und Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Wenn Jesus davon spricht, dass er kommt, um die Weingärtner umzubringen, dann geht es darum, Menschen in die Hölle und in das ewige Verderben zu werfen. Kein Mensch wird dem Gericht Gottes entgehen können. Kein Mensch kann im Weinberg Gottes leben, ohne sein Leben vor Gott verantworten zu müssen. Deshalb brauchen alle Menschen Jesus. Sie brauchen seinen Tod am Kreuz, um Vergebung ihrer Schuld und Sünde zu haben. Nur wer die Vergebung annimmt, kann gerettet werden und kann ewiges Leben erhalten. Und so ist aus dem Vorhaben der Weingärtner, die Jesus umgebracht haben, das große Versöhnungswerk Gottes geworden. Was wie eine Niederlage aussah, ist die einzige Möglichkeit, um gerettet zu werden, um Vergebung zu erfahren. Deshalb lesen wir im nächsten Vers, Markus 12, Vers 10, habt ihr auch nicht gelesen, diese Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein worden. Hier werden Worte aus Psalm 118, Vers 22 zitiert. Schon im Alten Testament ist vom verworfenen Eckstein die Rede. Dieser Eckstein ist Jesus Christus. Er war der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Alle haben ihn abgeschrieben. Was wie eine große Niederlage aussah, ist zum wichtigsten Stein der ganzen Menschheit geworden. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung haben alle unsere Sünde bezahlt. Nur Jesus hat den Tod besiegt, den wir alle verdient haben. Markus 12, Vers 11, von dem Herrn ist das geschehen und es ist wunderbarlich vor unseren Augen. Das Erlösungswerk Jesu ist das Herrlichste, das Wunderbarste, das wir uns vorstellen können. Denn wir alle können unsere Schuld und Sünde nicht wieder gut machen. Die Bibel sagt, unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein unflätig oder schmutziges Kleid. Ohne die Vergebung Jesu kommen wir alle in die Hölle. Nur das große Werk Jesu am Kreuz auf Golgatha und seine Auferstehung haben für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Deshalb ist die wichtigste Frage, die wir den Menschen stellen müssen, hast du Vergebung deiner Schuld? Wenn du die nicht hast, kommst du in die Hölle. Aber das andere stimmt auch. Es gibt keine noch so große Schuld in unserem Leben, die das Blut Jesu nicht bezahlen könnte. Es gibt keine noch so große Schuld, die das Blut Jesu nicht tilgen könnte. Deshalb kann das teure Blut Jesu uns ganz gesund machen von allen Folgen der Sünde, von allen Belastungen, die uns fertig machen. Markus 12, 12, und sie trachteten danach, dass sie ihn griffen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie vernahmen, dass er auf sie dieses Gleichnis geredet hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten, sie fühlten sich angegriffen von diesem Gleichnis, das Jesus ihnen erzählt hatte. Sie hatten schon verstanden, dass sie die Weingärtner waren, die sich gegen Jesus gestellt hatten. Sie waren die, die von Jesus, dem Sohn Gottes, nichts wissen wollten. Und deshalb verließen sie Jesus. Deshalb steht hier, sie ließen ihn und gingen davon. So ist das bis heute geblieben. Unsere Botschaft von Jesus, von der Versöhnung, vom Kreuz auf Golgatha, wird von vielen Menschen abgelehnt. Wir wissen um den Hass gegen Jesus in dieser Welt. Aber für Jesus gibt es an diesem Punkt keine Kompromisse. Und Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer Jesus verlässt, kann nicht neutral bleiben. Entweder gehen wir den Weg Jesu zum ewigen Leben, oder wir gehen den eigenen Weg in die ewige Verdammnis. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Zu Jesus kommen wir nur durch Buße und Vergebung. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, hat Jesus gepredigt. Markus 1,15. Deshalb gilt für alle Menschen. 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habet. Wir wissen es, dass wir es haben. Auf dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nur wer Jesus hat, der hat das Leben. Nur wer Jesus gehört, der hat Vergebung. Nur wer Jesus angenommen hat, der hat das ewige Leben, das über den Tod hinausgeht. Deshalb reden wir bei Gläubigen, die sterben, sie sind entschlafen. Sie schlafen hinüber in die Ewigkeit. Ihr Leben, ihr ewiges Leben beginnt heute schon, hier schon, wenn sie sich bekehrt haben. Nur wer ein Kind Gottes geworden ist, der wird leben in alle Ewigkeit bei unserem Heiland im Himmel. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Gleichnis, das uns klar macht, dass nichts uns gehört, Herr. Es tut mir so leid, Herr, wie oft ich in meinem Leben in die eigenen Taschen gewirtschaftet habe, ohne zu erkennen, dass du es bist, für den wir leben sollen und dass uns alles andere nicht befriedigt, Herr. Gib, dass wir endlich anfangen, für dich zu leben und dieses Leben zu erleben, das durch nichts anderes auf dieser Welt verbessert werden kann. Du bist das Leben, das sich wirklich nicht lohnt. Und ich danke dir, Herr, für deinen Tod am Kreuz auf Golgatha, für dein vergossenes Blut, Herr, das alle Sünden wegnimmt, egal wie schlimm sie uns vorkommen. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. In Jesu Namen. Amen.